Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eures Lieblingspodcasts, dem Crewcast.
Wir sind eure Lieblingscrew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ich dich am Apparat habe, Julian.
Ja, geht? Moinsen. Na, wie geht's dir diese Woche, Felix?
Ich bin in einer Nerdhöhle gefangen. Hab sehr, sehr viel Zeit im Studio verbracht die letzten Tage und hier liegt alles voller Gaming-Zeugs. Irgendwelche Controller, irgendwelche Konsolen, irgendwelche gebauten Switch 2 Prototypen. Einen kleinen Teaser kann ich ja schon mal geben. Ich habe hier für die Videozuschauer gerade vielleicht interessant einen Joy-Con der Switch 2. Ist aber.
Der ist vom Laster gefallen echter. Oder aus dem 3D-Drucker? Ja,
genau, ja. Cool. Eines der zwei Dinge, die du gesagt hast.
Eins davon.
Ja, aber ich bin hier fleißig am Film. Macht viel Spaß. Ja, dauert, ich will es schon gar nicht mehr dazu sagen. Ich habe schon letzte Woche gesagt, es dauert länger als geplant. Aber it is what it is. Wird cool. Witzigerweise kommen gerade, während wir am Video produzieren sind, die ganze Zeit neue Switch 2 Gerüchte raus. Ja, irgendwie mittlerweile behauptet sogar irgendein Typ auf Reddit, die Konsole bereits zu Hause zu haben und beantwortet Fragen dazu. Wurde erstmal von der Plattform gebannt, nach dem Motto, ja, wenn es keinen Beweis gibt, dann sind hier es eigentlich nur Aufmerksamkeitsmache. Scheinbar hat er sich dann mit irgendeinem Reddit-Moderator im Hintergrund unterhalten, Beweise geliefert und durfte wieder online gehen mit dem Post. Also spannende Zeiten, ne?
Verrückt. So ein bisschen wie mit dem MacBook-Leak. War das jetzt im Nachhinein eigentlich true? Also nochmal zur Erinnerung, es gab ja, bevor das M4 MacBook rausgekommen ist, schon jemanden, der es ausgepackt hat.
Ja,
so einen russischen YouTuber.
Ja, das war absolut verrückt. Akkurat.
Also, wenn es da passt, kann es ja bei Nintendo auch passen, dass es jemand vorher hat.
Ich warte nur auf den Tag und ich bete so, dass wir das Video schneller fertig kriegen, als dann das Switch 2 Unboxing von irgendwem geleakt wurde. Jetzt wurde schon gesagt, dass die Vorstellung wahrscheinlich auf den 16. Januar vorgezogen wird, weil Nintendo die Situation auch nicht so geil findet, dass die Leaks mittlerweile so überhand genommen haben und sie es jetzt einfach mal selber kommunizieren wollen. Aber ja, spannende Zeiten auf jeden Fall für Gamer und Nintendo-Fans. Und auch für mich irgendwie. Ich hatte einen schönen Flashback-Moment heute, von dem ich dir auch gerne erzählen würde. Ich stand im Studio, vor mir diese ganzen vom Laster gefallenen, 3D-gedruckten Switch 2-Teile. Und ich habe mit dem Ding rumgespielt und hatte so einen ganz wilden Flashback zurück an meine Schulzeiten, wo ich gerade frisch auf dem Gymnasium war. Da hatte ich mir damals, weil ich noch keine mobile Handheld-Konsole hatte, ein Nintendo Game Boy aus Papier gebaut, um so zu tun, als hätte ich schon einen, nur für mich selber, um sowas so ein bisschen zu spielen. Und alle dachten sich, was ist das für ein ultra weirder Typ. Ja, wie weird kann man einfach sein, wenn man so mit so einem Papier-Gameboy im Bus sitzt und damit zockt. Und ich dachte mir, Alter, 20 Jahre später, nichts hat sich geändert.
Jetzt ist es kein Papier-DS, sondern eine 3D-gedruckte Switch.
Die aber noch nicht mal draußen ist. Ja, die Umstände haben sich geändert. Ja, auf einmal ist es ein großes Videoprojekt für irgendeinen YouTube-Kanal und man macht das alles irgendwie auf einem ganz anderen Niveau. Aber irgendwie diese Grundvorstellung, dass man sich irgendwas bastelt, was man haben möchte, was man aber noch nicht haben kann, das ist gleich
geblieben. Das hatte ich aber auch früher. Aber da war ich, glaube ich, ein bisschen kleiner als du mit dem DS. Da bin ich mit meinem Vater zu Autohäusern gefahren, um mir so Autoprospekte zu holen. Es gab früher, gibt's vielleicht immer noch, so die aktuellsten Autos, dann immer so Prospekte. Und dann habe ich mir die mit der Schere so ausgeschnitten. Und dann habe ich mir so auf größeren Papierzetteln so eine Welt mit geilen Autos gebaut. Die dann so aufgeklebt und so. Und das ist ja auch irgendwo so das, was du gerade beschreibst. Das, was man noch nicht haben kann, haben wollen. Und irgendwie was hinbasteln. Ja, ist doch cool. Also feiere ich und ich feiere auch noch unsere weiteren Themen, um nochmal einen kurzen Abriss hier zu schaffen für euch. Also ihr merkt schon, es wird gleich noch um die Switch gehen. Da ist ja Felix ganz heiß am Start.
Nur eigentlich ist es abgehakt schon. Können wir schon einen Haken dran machen an das Thema.
Ach so, ich dachte, das mit Switch-Gerüchte, da kommt noch ein bisschen was. Aber nee, Die Switch-Gerüchte kommen schneller als sein Video.
Genau. Ja, ja.
Es gibt noch ein paar kleinere News hier. Wir reden nochmal über Teslas Autopilot und da gibt es nämlich gerade eine Investigation, weil da einige Unfälle mit passiert sind. Dann haben wir noch einen US-Crash-Report, der wird gelockert. Da bin ich mal gespannt, was das bedeutet, Felix.
Ich find's gerade so geil, wie du meine ganzen Notizen vorliest. Und zuerst mal so, ja, es gibt auch keine Investigation bei Tesla für den Autopilot, sondern das Wall Street Journal hat selbst eine Investigation durchgeführt. Können wir dann gleich ein bisschen genauer drüber quatschen. Die BBC hat sich beschwert über Apple Intelligence und hat da Beef mit Apple angefangen. Allgemein gibt's bei Apple auch noch ein paar Gerüchte zu kommenden Produkten, wie irgendwie aktuell gefühlt in jedem Crewcast, nehmen wir auch gerne mit, können wir ein bisschen spekulieren. Und es hat noch eine Ankündigung stattgefunden von Android XR und auch Samsung hat ihre Antwort auf die Apple Vision Pro gezeigt und sich, lass es uns mal so sagen, inspirieren lassen.
Ja, ich bin vor allem gespannt auf den Talk zur Magic Maus. Das wird nämlich, glaube ich, sehr emotional. Ich habe da auch schon gesehen, was da geplant ist. Das könnte sehr geil werden. Foldable iPad 18 ist natürlich auch, ja. Schauen wir mal rein. Aber ich würde sagen,
genau meine Reaktion. Ich freue mich aufs Gespräch dann, ja. Und Kommentare am Schluss, ne?
Richtig fies wieder ans Ende gesetzt von diesen Podcastern.
Böswillig, ja. Weil wir doch alle wissen, dass die Kommentare die Lieblingsrubrik sind. Müsst ihr bis zum Ende.
Die dürfen natürlich nicht fehlen. Ganz genau.
Ja. Gut, stellen wir uns doch direkt erstmal zum Beginn die Frage. Was ging die Woche new? Also bei mir Switch 2 Gerüchte-Video ballern. Was ging bei dir?
Ja, also ich habe mich auf Weihnachten vorbereitet tatsächlich. Das klingt blöd, aber ist zu großen Teilen wahr. Natürlich haben wir auch an den Videos gearbeitet, da können wir gleich noch zu kommen. Haben wir gar nicht mit vorgelesen auf der Themenliste. Wir müssen noch darüber sprechen. Apple Watches kann man mit Android-Smartphones nutzen. Es ist ein bisschen tiefergehendes Thema, deswegen machen wir das gleich noch. Aber ultra spannend. Da wollte ich unbedingt noch mit dir drüber sprechen, weil es vielleicht auch für dich interessant ist. Ich habe mich auf Apple vorbereitet, auf Weihnachten vorbereitet, insofern, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal Weihnachten bei uns ausrichten. Ne, bisher war das immer so, ne, bei Mama, Papa zu Hause schön Weihnachten feiern. Und jetzt dreht sich das Ganze und dieses Jahr haben wir zum ersten Mal eingeladen. Und jetzt dürfen wir so richtig naiv feststellen, wie viel Arbeit das ist, so ein Weihnachtsfest auszurichten. Ne? Wenn man so jung ist, denkt man so, ja, Mutti macht halt irgendwie lecker Essen und das war's. Aber nein, es ist tatsächlich deutlich mehr Aufwand. Vor allem, wenn man es das erste Mal macht, dann hat man ja auch noch wirklich Druck auf dem Kessel, da abzuliefern.
Ah, kommen da deine Eltern und so dann zu dir, um das zu beurteilen, wie gut du das machst oder wie? Ah, okay.
Ja, also nicht nur meine Eltern, 12 Personen insgesamt, also wird schon, es ist schon so eine Größenordnung, die man so normalerweise nicht zu Hause beherbergt. Aber ja, ich freue mich da sehr drauf, weil wir gesagt haben, so auch ein bisschen zum Danke für die Leute, die uns hier bei der Renovierung und so auch geholfen haben, dass wir da eine größere Weihnachts-Action jetzt machen. Und das fängt dann natürlich schon an bei 12 Leuten, so wo setzt man die hin, in so eine normale Küche, passt das meistens nicht, also zumindest bei uns nicht. Im Wohnzimmer ist irgendwie auch nicht genug Platz. Und haben wir jetzt angefangen, das outzusourcen. Und zwar in der Gartenhütte wird Weihnachten gefeiert.
Gartenhütte?
Ja, wir haben noch diesen Pavillon.
Du meinst jetzt, ja, aber der ist doch auch safe zu klein. Also wenn das Wohnzimmer schon zu klein ist.
Nee, das Wohnzimmer ist an sich nicht zu klein, aber da steht halt ein riesiges Sofa mitten im Raum. Und da kann man nicht geil irgendwie noch einen Tisch platzieren. Aber die Gartenhütte ist relativ groß und da kann man, wenn man alles rausräumt, einen riesigen Tisch reinstellen, wo 12 Personen dran passen. Und jetzt haben wir da alles ready gemacht und einen Tisch bei Kleinanzeigen organisiert, einen großen und so richtig so gebraucht Sachen gekauft, um dann da so ein, ja, so wie so eine Partyhütte rauszumachen. Und haben das jetzt da alles aufgebaut. Ich habe gestern, wir wollen nämlich Raclette machen. Ich habe dann gestern so einen kleinen Mini-Tisch gebaut, der auf den Tisch kommt. Das heißt, dass das Raclette so ein bisschen erhöht steht und man dann so die ganzen Schalen, wo dann das ganze Gemüse und so ist, da drunter schieben kann. Weil kennst du den Hustle immer, wenn du Raclette hast und der ganze Tisch voll geballert ist?
Of course.
Und ja, du hast so kein Quadratzentimeter mehr, wo du dich bewegen kannst. So, das soll natürlich so ein bisschen gefixt werden. Ja, und das war jetzt so schon eine größere Action die letzten Tage.
Multilayer-System und entwickelt. Geil. Nee, I like it.
Ja, ich freue mich auch. Bin mal gespannt, ob alles hinhaut.
Ja, viel Glück auf jeden Fall. Bei uns steht tatsächlich Ähnliches an. Also wir feiern auch dieses Jahr zum ersten Mal selber zu Hause. Haben nicht ganz so viel Besuch. Meine Schwester kommt vorbei und that's it. Ansonsten sind es meine Frau, der Nachwuchs und ich noch. Aber ja.
Meine Frau, der Nachwuchs und ich. Das könnte auch irgendwie so ein Filmtitel sein.
Ja, vor allem auf jeden Fall so ein älterer Retro-Film. Ich glaube, heutzutage würde man solche Titel nicht mehr machen, aber früher kamen schon einige Filme in die Richtung.
Ja, das ist so ein Til Schweiger-Film. Okay. Ja. Ja, aber sehr, sehr nice. Also ich finde, irgendwie vom Feeling ist es geil, weil bisher immer nach Hause gefahren und das jetzt mal selber in die Hand zu nehmen, ist schon cool. Auch wenn es natürlich bei Mutti auch immer Beste war. Aber ich freue mich auch für die Muttis, dass sie da jetzt mal ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen können.
Ja.
So ist das nämlich. Ja, ansonsten wollen wir den Apple Watch Part jetzt machen oder später?
Ja, ist wie du möchtest.
Komm, dann lass ihn direkt rein starten. Dann haben wir nämlich hier das Apple Sandwich. Am Anfang Apple, am Ende Apple. Perfekt. Für diesen Podcast. Also, vielleicht habt ihr das Video gesehen. Wir haben am Donnerstag ein Video dazu rausgeballert. Aber ich finde es auch hier im Crewcast nochmal ultra spannend, darüber zu quatschen, weil ich auch Felix' Meinung dazu hören möchte. Weil ihr kennt es ja, das Apple-Ökosystem ist ja für seinen goldenen Käfig bekannt. Bedeutet, ne, man kann die meisten Geräte kann man nicht geil mit anderen Drittherstellergeräten zusammen nutzen. Da, wo es noch am ehesten geht, ist vielleicht das MacBook. Da kann man auch sein Android-Smartphone irgendwie anschließen, auch wenn es nicht geil ist, aber kriegt da schon irgendwie seine Dateien drauf und so weiter. Aber umso kleiner die Geräte werden, desto schwieriger wird es, die eigentlich mit anderen Geräten zu nutzen. Und wir haben, einfach weil Paddy da auch richtig Bock drauf hatte, einen Weg gefunden, wie du die Apple Watch halt nutzen kannst mit einem Android-Smartphone, ohne große Abstriche zu haben. Und das fand ich einfach ultra nice. Also das ist halt mega nerdy. Ich denke nicht, dass das jetzt super viele machen werden. Aber dass es diese Option halt gibt, finde ich halt einfach ultra cool, weil du kannst dann so das Beste aus beiden Welten kombinieren. Du kannst dir zum Beispiel ein Foldable holen. Dann kannst du dir AirTags holen, die Apple Watch. Kannst über die Apple Watch deine AirTags halt immer noch tracken. Du kannst theoretisch auch AirPods nutzen. Du kannst ein MacBook dann noch damit verbinden. Und du hast so beides, also aus beiden Welten so das Geilste gerade, was du so nutzen kannst. Weil Foldables sind uns ja leider bei Apple nicht vergönnt. Und deswegen fand ich das eine spannende Herangehensweise. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie das funktioniert. Und ich fand es auch lustig, wie wir es im Video umgesetzt haben. Es ist nämlich tatsächlich so, du musst dir ein iPhone kaufen. Ja, aber bevor ihr jetzt böse seid.
Und danach zurückschicken, ja?
Ja, nee, du kannst es auch zurückschicken, wenn du kein WhatsApp haben willst. Dann brauchst du es nur für die Ersteinrichtung. Aber wenn du WhatsApp nutzen willst auf der Uhr, dann musst du das behalten, das iPhone. Es reicht aber, wenn es halt wirklich ein altes iPhone ist. Also es reicht ein iPhone 8. Kriegt man für, ich glaube, ungefähr 100 Euro, wahrscheinlich sogar weniger. Vielleicht hat man eh noch eins in der Schublade rumliegen, kann man sich refurbished ziehen.
So. Ich muss mal, darf ich mal ganz kurz, bevor du weiter erzählst, einmal anmerken, weil ich glaube, mir geht's gerade so ähnlich wie ein paar von den Zuhörern vielleicht auch. Du hast so angefangen, über das Thema zu erzählen und ich war schon richtig hyped. Ich habe ja auch euer Video schon in der Abo-Box gehabt und gesehen, ich hatte noch nicht draufgeklickt, aber meine erste Reaktion war auch so, okay, krass, Apple Watch mit Android benutzen geht besser, als ich denke. Oh Mann, ich hätte gedacht, dass es mega ein Workaround oder sowas braucht. Aber okay, cool, wenn die eine Möglichkeit gefunden haben, dass es einfach geht und dann so erster Schritt, kauf dir für 100 Euro ein uraltes iPhone.
Ja, ich sag ja auch, ich sag das ja auch mit Humor und es klingt dumm, es ist aber tatsächlich nicht so kompliziert, wie du jetzt denkst.
Ja, nee, ich stelle es mir auch überhaupt nicht kompliziert vor. Und wie du schon gesagt hast, ist ja auch nur, wenn du WhatsApp auf der Uhr noch zusätzlich nutzen willst. Also der Schritt ist ja sogar nur dafür notwendig.
Ja, ich glaube, das wollen schon die meisten, aber
also es geht darum, Push-Nachrichten von WhatsApp zu bekommen oder so richtig, ich weiß gar nicht, ich benutze WhatsApp auf dir. Gibt es da auch Möglichkeiten, Nachrichten dann zu schreiben oder sowas?
Du kannst auch auf die WhatsApp-Nachrichten reagieren, genau. Mhm. Aber es ist schon die geilste Experience, wenn du ein iPhone irgendwo in der Schublade liegen hast. Aber ich glaube, bei uns Nerds kommt es häufiger mal vor oder es ist halt auch nicht so kostenintensiv. Du kannst dir theoretisch ein iPhone mit zerkratztem Display, halbdefektem Display, scheißegal. Du brauchst einfach nur irgendein altes iPhone. Ich finde es ja selbst auch lustig, es klingt so dumm, wenn du sagst, kauf dir erstmal ein iPhone. Aber das ist tatsächlich die Herangehensweise. So.
How to use iOS mit Android, kauf dir ein iPhone, ist Schritt 1.
So, aber jetzt wird es richtig
spannend.
Apple
Watch ohne iPhone benutzen. Schritt 1, iPhone kaufen. Entschuldigung, ich hör auf.
Nee, bevor du jetzt hier rumjokst, lass es mich einmal zu Ende erzählen, weil es ist tatsächlich geiler, als du denkst. So, du hast dieses iPhone, ja? Du nutzt es einmal für die Ersteinrichtung und du musst darauf achten, dass all deine Geräte eSIM-fähig sind, ja? Also du hast natürlich die Apple Watch mit eSIM, du hast das alte iPhone mit eSIM und du hast dann dein schickes neues Android-Smartphone.
Deswegen muss es mindestens ein iPhone 8 sein, wegen der eSIM, oder? Oder gibt es das schon länger bei Apple?
eSIM gibt es, glaube ich, ab iPhone XS, 10S, sorry.
Also wäre ein iPhone 8 gar nicht ausreichend?
Doch, ich glaube, iPhone 8 ist doch die gleiche Generation wie XS. 10S.
Nee, iPhone 8 ist gleiche Generation wie iPhone 10.
Ah ja. Also es geht auf jeden Fall, iPhone 8 ist das älteste iPhone, was noch mit zum Beispiel der Apple Watch Ultra kompatibel ist. Wenn du eine eSIM, ja, eSIM ist ab iPhone 10S, genau. Da musst du mindestens ein iPhone 10S haben.
Ja, das ist, wurde am 21. September 2018 vorgestellt. Also ist schon ein gut altes Gerät at this point. Sollte man auch noch halbwegs günstig bekommen.
Ja, ich habe mir letztens ein iPhone 11 für ein Video gekauft für 130 Euro oder so. Also selbst ein iPhone 11 kriegst du relativ günstig refurbished. Und wenn du dann noch nicht mal auf den Zustand achten musst, kannst du ja wirklich auch eins bei Kleinanzeigen dir raussuchen, was sonst wo gelandet ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben dann die beiden Apple-Geräte eine eSIM. Und auf deinem Android-Smartphone kannst du theoretisch auch die SIM ganz normal einlegen. Wichtig ist nur, dass alle drei Devices die gleiche Nummer haben. Weil du kannst dir quasi dann bei deinem Provider eSIMs rauslassen. Das ist tatsächlich in vielen Tarifen auch mit integriert. Kommt immer ganz drauf an, wo ihr seid. Bei manchen, die nehmen dann 5 Euro extra oder so. Das müsstet ihr einmal gucken. Das hängt wirklich von eurem Tarif ab. Aber wenn ihr euch dann diese eSIMs rausgelassen habt, 2 Stück für die Apple Watch und das Mutterschiff, haben wir es genannt, das alte iPhone in der Schublade, dann funktioniert das nämlich folgendermaßen. Wenn du jetzt angerufen wirst, klingelt natürlich auch die Apple Watch, weil die haben alle die gleiche Nummer. So, und du kannst dann theoretisch auch das iPhone in der Schublade ausschalten oder wieder verkaufen, das solange die Apple Watch eingerichtet ist oder wurde, klingelt die weiterhin. Wofür du jetzt noch das alte iPhone brauchst, ist halt, um Push-Notification von WhatsApp zu bekommen, weil das funktioniert ohne das iPhone nicht. Dafür müsste das iPhone halt in der Schublade an einem Lightning-Kabel angeschlossen sein. Aber dann ist es auch egal, du musst dann nicht in der Nähe von diesem iPhone sein, sondern es ist einfach nur wichtig, dass dieses iPhone existiert. Du kannst dann auch das auf einem anderen Kontinent sein.
So ein Home-Server.
Genau. Und ja. Das bedeutet halt quasi, dass du deine Anrufe bekommst auf die Apple Watch, ganz normal, auch auf dein Android-Smartphone, weil das die gleiche Nummer ist. SMS natürlich auch. Wenn du dann WhatsApp mit dem iPhone halt auch eingerichtet hast. WhatsApp kann man ja auch auf diversen Geräten nutzen, einfach mit diesem QR-Code einscannen, fertig. Dann werden natürlich auch deine WhatsApp-Nachrichten darauf geschickt und somit hast du halt wirklich eine volle Funktionsfähigkeit von der Apple Watch. Es gehen wirklich nur Kleinigkeiten nicht. Du kannst theoretisch dann auch zum Beispiel deine AirTags über die Apple Watch von unterwegs tracken. Du kannst dir natürlich auch deine Fitnessdaten dann abspeichern.
Ja, ich nehme mal an, dass sowas wie Handy anpingen nicht geht.
Das ist eine Sache, die nicht geht, genau. Okay. Aber ne, das ist jetzt schon eher Kleinigkeit.
Kommt drauf an, wie vergesslich man ist. Ich nutze es mit am meisten, würde ich behaupten. Aber
ja. Aber ja, also ist das nicht spannend, dass das so funktioniert? Also ich habe...
Ja, tatsächlich sehr faszinierend. Und ich hätte auch null damit gerechnet. Und im Nachhinein stelle ich mir aber auch so ein bisschen die Frage, wo du jetzt den ganzen Prozess beschrieben hast, was ist so die Hauptmotivation, das zu machen? Geht es darum, dann mit der Apple Watch noch irgendwie im Ökosystem irgendwie drin zu sein, im Apple-Universum und da irgendwie noch weiter den Zugang halt zu den AirTags und so weiter zu haben? Oder ist es so ein Ding, dass man sagt, vielleicht hat man ja eine Apple Watch und will halt auf Android wechseln, aber die Watch nicht verkaufen, sondern dann weiter benutzen? Oder,
also ja. Es gibt verschiedene Use Cases. Einmal gibt es einmal verrückte Tech-Nerds, die einfach Bock auf so einen Scheiß haben. Das ist die erste Zielgruppe. Dann, glaube ich, gibt es gerade in der jetzigen Zeit viele iPhone-Nutzer, die schon mal Bock hätten, so ein Foldable auszuprobieren, aber keinen Bock haben, direkt all ihren Apple-Kram zu verkaufen. Ja? Und für die ist es halt auch voll geil. Vielleicht hast du sogar noch ein altes iPhone und sagst dir so, ja, ich probiere mal ein Foldable
sollte
aus.
Sich auftreiben lassen hier.
Genau, und dann kannst du halt einfach sagen, so, yo, ich probiere das jetzt mal ein Jahr aus. Und wenn es mir nicht gefällt, habe ich noch mein Apple-Kram weiterhin und switch wieder zurück aufs iPhone. Also das ist halt auch eine coole Sache. Dann kannst du deine Uhr halt weiterhin benutzen, solange das eine Cellular-Uhr ist. Ja. Wenn die nicht Cellular ist, gibt's auch einen Workaround. Du kannst ja auch dir mit deinem Android-Smartphone, aber dann wird's halt ein bisschen fummelig, kannst du dir halt auch einen Hotspot machen. Aha. Dann kannst du natürlich auch deine Wi-Fi Apple Watch nutzen. Und wenn du das noch automatisierst, kannst du auch, um dann den Akku zu sparen, sagen so, yo, immer wenn ich nicht zu Hause bin, geht der Hotspot von meinem Handy an und dann wählt sich die Apple Watch da automatisch ein. Ja. Kann man machen.
Wir haben das Terminal geöffnet at this point.
Genau, ja. Aber das ist dann natürlich, dann wird es ein bisschen mehr nerdy, kriegt man aber alles hin.
Ja, wenn genau. Du anfängst, an deinem Mac irgendwas zu basteln oder so, das ist immer der Moment, wenn du weißt, okay, jetzt habe ich das Terminal aufgemacht. Shit, das ist gerade ein Serious. Jetzt bin ich im Bastelmodus.
Ja. Ja, und ich finde halt so, für so Leute wie uns, die halt dann Videos über Technik machen, ist das halt auch cool, weil du halt auch so in beiden Betriebssystemen so drin sein kannst und bei allem so auf dem aktuellen Stand bist. So, das ist halt auch einfach eine coole Sache. Aber das wird jetzt für wenig Leute da draußen relevant sein. Ich glaube, dieses Mal ausprobieren, wie ein Foldable ist, ist schon so der Hauptanwendungszweck. Und oder Leute, die halt schon ewig ein Android-Gerät nutzen und sagen, hey, ich bin mit diesen ganzen Android-Smartwatches nicht happy, möchte einfach eine schicke Apple Watch haben, weil wegen Statussymbol oder weil es einfach schon eine sehr ausgereifte Uhr ist das auch
okay, Leute, es ist zwar ein nerdiger Workaround, aber wenn ihr wegen Statussymbol der Apple Watch aber kein iPhone haben wollt, dann haben wir die perfekte Lösung.
Also man muss ja sagen, die Apple Watch ist ja schon wirklich eine sehr gute Smartwatch. Die ist ja nicht ohne Begründung die bestverkaufte Uhr auf diesem Planeten. Mhm. Und also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das einige Leute auch nutzen wollen, die einfach generell ein Android-Gerät haben. Ja, also
Diese Statistik klingt aber auch immer so geil, ne? Man sagt so, ah, die beliebteste Uhr der Welt. Aber ich glaube, es gab einfach im Prä-Smartwatch-Alter, Zeitalter keinen Grund, eine spezifische Uhr zu kaufen. Sonst war immer so, ja, du nimmst halt irgendeine, die dir gefällt, weil Uhren waren ja im Endeffekt auch alle gleich. So, und jetzt wurden die Smartwatches dann eingeführt und ab dann gab es natürlich bestimmtere Gründe, ein bestimmtes Modell zu kaufen. Und Apple Watch ist ja dann auch nicht nur, ja, die Apple Watch Series 7 in 46 mm oder bla, sondern es sind dann halt gleich alle Apple Watches jemals. Also ich glaube, diese Statistik zu erobern war verhältnismäßig leicht, aber es klingt schon witzig, ne? Bestverkaufteste Uhr aller Zeiten.
Das stimmt auf jeden Fall. Das ist ein Catch dabei. Das ist eigentlich unfair. Du müsstest ja dann auch theoretisch von einem Uhrenhersteller alle Uhren zusammennehmen.
Ja. Alle Casio.
Aber wahrscheinlich
hat Casio mehr Uhren verkauft als Apple? Wahrscheinlich schon.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die haben trotzdem mehr verkauft. Apple. Das triggert Felix jetzt sowas.
Oha, es gibt sogar ein bestimmtes Casio-Modell, von dem 3 Millionen im Jahr verkauft werden. Oha. Krass.
Ja, gibt's. Meinst du, das ist so eine richtig zu hingestümperte Statistik, so?
Das hat jemand auf Reddit behauptet.
Weil ich habe das schon häufiger gehört, dass Apple Watches die meistverkaufte Uhr ist.
Ja, das ist die Frage. Ja, wie zielst du? Das ist die Frage.
Ja, interessant. Aber mich würde mal interessieren, Leute, was ihr sagt, kann sich von euch jemand vorstellen, diesen Workflow mit der Apple Watch und einem Android-Smartphone durchzuziehen oder finden das gerade alle albern? Also ich finde es wirklich cool, muss ich ehrlich sagen.
Also, ja, dann, let's go.
Schreibt's in die Kommentare.
Julians Blick gerade. Also dann, zieh doch durch. Mach. Ich kann dir die Ultra tatsächlich empfehlen. Ich mag's, mag die Ultra gerne.
Trägst du die gerne?
Von den Apple Watches, von allen Modellen, mag ich die am liebsten. Aber generell bin ich mit Apple Watch immer ein bisschen on-off.
Ja, ich muss auch sagen, ich sehe das genauso. Okay, aber dann lass uns gerne meinen nerdigen Scheißthemen abschließen. Es musste einfach raus, die Begeisterung. Falls ihr das nachmachen wollt, könnt ihr ja mal bei dem Video vorbeischauen. Es gibt noch ein paar Zusatzinfos. Aber Felix, würdest du jetzt so unterm Strich sagen, ist das ein cooler Workflow oder findest du es sehr nischig?
Ich finde es sehr nischig. Was nicht schlimm ist, ja?
Ja?
Nischen können cool sein, aber ich bin Tech-Nerd, ich könnte mir nicht vorstellen, diesen Workflow zu durchlaufen. Weil es
Warum
gibt
denn?
Auch viel, weil ich die Gelegenheit, auf Android zu wechseln, eher nutzen würde, um auch mal da, aber gut, da muss natürlich auch die finanziellen Mittel für haben. Ich in meinem Fall könnte jetzt einfach irgendein Testgerät dann von irgendeiner Firma anfragen oder so, aber ich habe so im Gefühl, so wenn ich wechseln würde, würde ich, glaube ich, alles wechseln. Um die optimale Erfahrung irgendwie zu haben.
Und ja, aber dann, überleg dir mal, ja, was das für ein Stress
das auch
ist, alles zu wechseln. Du musst dann theoretisch deinen Computer verkaufen, du musst ein Tablet neu kaufen, vielleicht sogar dein Smart-Home-System zu Hause wechseln. So ist ja jetzt, du kannst mir ja nicht erzählen, dass jetzt dich dieser Workflow abschreckt, einmal dieses iPhone mit der eSIM einzurichten und die Apple Watch einzurichten. Es steht ja in gar kein Verhältnis dazu.
Das ist wohl wieder wahr, ja. Gut. Also du hast mich überzeugt.
Ich zieh durch. Ja, jetzt laber nicht rum. Ne? Überzeugt habe ich ihn nicht. Wir sind die Argumente ausgegangen, sagen wir es so. Wo wir es aber jetzt hier gerade schon vom Apple-Ökosystem hatten, Leute, kommen wir jetzt zu unserem Sponsor der heutigen Episode, und zwar ESR. Und der sorgt einfach dafür, dass ihr immer genügend Strom für eure Apple-Devices am Start habt.
Zum Beispiel mit dieser magnetischen Qi 2 Powerbank, die sogar einen praktischen Ständer integriert hat und mit 15,5 mm Dicke 38% dünner ist als vergleichbare Powerbanks mit Ständer. Das Ganze ist also ziemlich kompakt, von der Größe ungefähr mit einer Magic Mouse vergleichbar, und das ist nicht nur praktisch zum Mitnehmen, sondern hat auch, wenn das Ding magnetisch hinten am Handy fest dran ist, weil man dann das Telefon weiter benutzen kann, in der Hand halten kann, ohne dass es jetzt groß störend auffällt. Aufgeladen wird über Qi 2 bzw. MagSafe mit 15 Watt. Ein iPhone 15 Pro Max ist nach 2,5 Stunden also schon bei über 80%. Wer Angst davor hat, kabellos aufzuladen, weil das Handy ja dann immer so warm wird und es schlecht für den Akku ist, wird sich sicherlich auch darüber freuen, dass hier NTC-Technik mit an Bord ist. Die kann die Temperatur vom Akku überwachen und dafür sorgen, dass es keine übermäßigen Überhitzungen gibt. Außerdem sind die hier verbauten Magneten ziemlich stark mit 1200 Gramm Haltekraft. Das entspricht ungefähr 7 iPhone 16.
Wo wir es aber gerade schon über die Apple Watch hatten, hat ESR mit dieser 3-in-1 MagSafe Ladestation aber auch eine gute Ladelösung für all eure Apple-Geräte am Start. Egal ob iPhone, AirPods oder eben der Apple Watch. Ausgestattet ist diese dabei mit Qi 2 und der Cryo Boost Technologie. Klingt abgespaced, ist im Endeffekt ESRs eigene Kühltechnologie, die dafür sorgt, dass euer iPhone mit 15 Watt kabellos aufgeladen werden kann und dabei eben kühl bleibt. Auch die Apple Watch oder AirPods können parallel aufgeladen werden, alles dabei ebenfalls kabellos. Ja, und da ESR bei dieser Ladestation auf aktuelle Standards wie eben Qi 2 setzt, werden wir von der auch noch lange was haben.
Ein passendes Ladegerät fürs Auto darf aber auch nicht im Sortiment fehlen, und das von ESR hat ebenfalls Qi 2, MagSafe und Cryo Boost mit an Bord. Ein iPhone 16 Pro kann hier zum Beispiel in unter 2 Stunden vollständig aufgeladen werden, selbst wenn man parallel eine GPS-Navigation am Laufen hat. Und auch hierfür ist natürlich die Cryo Boost-Technik praktisch, damit das Gerät dabei einfach nicht so warm wird. Außerdem haben wir hier auch noch richtige Supermagneten verbaut. 18 N52 Magneten sind das. Die halten das iPhone absolut fest an der Halterung, selbst wenn man mal über holprigere Straßen fährt.
Also egal, ob für euch selbst oder als Geschenk, ihr findet bei ESR auf jeden Fall cooles Zubehör für euer Apple-Ökosystem. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung, egal ob für ein einzelnes Produkt oder für die komplette Serie. Schaut da also gerne vorbei. Okay, so, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen aus der Rage rausholen. Also, ich überlasse aus Felix jetzt gerne mal. Ja, ich finde das Thema so mitreißend. Das ist immer so, ich lieb's. Aber Felix,
es ist, ich hoffe, ich habe dir nicht zu doll das Gefühl gegeben, mich damit zu langweilen.
Hä, nein. Okay. Ist ja gut, wenn du von deinem hohen Ross nicht runterkommen willst und mal was Neues ausprobieren hast.
Okay, ich merke mir das einfach. Das hat sich übrigens auch die BBC gedacht, als sie mitbekommen haben, dass Apple am laufenden Meter ihre tollen Nachrichten, für die sie weltweit bekannt sind, in absoluten Quatsch verwandelt mit Apple Intelligence. Also die BBC hat wirklich eine offizielle Beschwerde jetzt eingereicht, weil sie sich das nicht mehr gefallen lassen wollen. Ne? Da gab es jetzt, in der letzten Vergangenheit wirklich mehrere Situationen, wo Apple Intelligence über dieses Feature, dass Push-Nachrichten zusammengefasst werden von der KI, halt einfach BBC-Push-Nachrichten in Falschnachrichten umgewandelt haben, weil halt die Zusammenfassung der BBC-News so schlecht funktioniert hat, dass die Aussage einfach falsch war. Hier war zum Beispiel ein Screenshot, da haben sie geschrieben, BBC-News, Luigi Mangione shoots himself. Dieser Luigi, das ist der, der den Healthcare-CEO erschossen hat. Also die Nachricht ist, ja, der Healthcare-Mörder hat sich jetzt selber erschossen. Hat er aber gar nicht. Also, ist einfach nicht passiert.
Ja, und also, was war dann da die Meldung?
Also, er wurde festgenommen. So. Aber es ist halt so, ja. Okay. So wie ich das zumindest verstanden habe, ob da irgendwo noch, also er wurde zumindest, also er hat sich zumindest nicht erschossen. Und das ist dann halt die Nachricht. Und natürlich bei so einem Thema, das so heiß diskutiert wird, wenn du da als anerkannte News Publizierung da auf einmal so auf ganz vielen Handys landest mit so einer Falschnachricht, das ist schon peinlich. Also da haben dann auch bei der BBC viele Leute nachgefragt, so, hä, lol, der hat sich doch gar nicht erschossen, wieso schreibt ihr sowas? Problem ist nochmal zusätzlich, dass diese KI-Zusammenfassungen auch nicht so gut markiert sind. Da ist halt so ein kleines Icon davor mit so zwei Zeilen und so einem Pfeil. Aber wenn du jetzt halt nicht voll into it bist beim Thema, dann nimmst du das vielleicht nicht wahr als Achtung, von KI zusammengefasst, könnte kompletter Müll sein. Sondern du liest einfach nur BBC, du liest die Fake News und du denkst dann so im Nachhinein, wenn dann rauskommt, ah nee, Moment mal, der hat sich ja gar nicht erschossen, bleibt bei dir halt im Kopf hängen, ah, die BBC hat Scheiße gelabert und das gefällt der BBC natürlich nicht, weil die sehr, sehr viel darin investieren, möglichst akkurate Nachrichten rausballern zu können. Ja. Mal schauen, ja, wie es damit jetzt weitergeht. Also
das fällt ja voll auf einen zurück, weil du siehst nur die Headline, wahrscheinlich noch mit BBC-Logo und allem und dann klickst du drauf, bist auch bei der BBC. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall ja, nicht so lecker schmeckt.
Ja, ich frage mich, wie Apple reagieren wird, ob die das jetzt, also sie können es eigentlich nicht ignorieren, es wäre auch unprofessionell, auch gerade so aus Apples Perspektive, weil die ja hohes Ansehen, sage ich mal, genießen oder zumindest wahrgenommen werden und sich auch selber so darstellen als die Firma, die das dann alles sehr ernst nimmt und mit KI das nicht überstürzen will, sondern richtig machen und Privatsphäre und Sicherheit und Wahrheit und so, das ist ja alles ganz wichtig, so da wäre es eigentlich sehr schwach von ihnen, wenn sie das jetzt einfach wegignorieren, dass die BBC sich da beschwert. Die Frage ist, ist die Lösung, dass man News nicht mehr zusammenfassen lässt von der KI? Ist die Lösung, dass man das Icon, dass es eine KI-Zusammenfassung ist, größer und prominenter macht, damit man weiß, dass vielleicht auch kompletter Bullshit drin stehen könnte? Oder?
Ja, aber das ist ja auch irgendwie so blöd, ne? Dann machst du ja quasi ein Label, was deine eigene Marke irgendwie so diffamiert. Wenn du jetzt sagst so, irgendwie so, hey, das ist von unserer KI zusammengefasst, könnte halt auch Müll sein. Ist ja jetzt nicht so optimal von der Kommunikation. Also ja, ich denke, wahrscheinlich erstmal tatsächlich keine News mehr zusammenfassen.
Ja.
Also das ist doch die einfachste Lösung, ohne da jetzt irgendwie groß, also wie man am schnellsten reagieren kann, denke ich. Weil das ganze Feature abzustellen, wäre halt auch irgendwie ein Armutszeugnis.
Ja. Naja, wir werden es sehen. Andere News-Publikationen, die vielleicht auch was mit AI zu tun haben, aber nicht ganz so seriös sind wie die BBC. BuzzFeed war auch in den Schlagzeilen diese Woche mit einer Nachricht. Und das fand ich geil irgendwie, weil ich fast schon ein schlechtes Gewissen hatte, als wir letzte Episode über AI gesprochen haben. Und ich meinte, ja, so Firmen wie BuzzFeed scheißen dann das Internet mit irgendwelchen wacken AI-generierten Content einfach zu. Hauptsache Views und Aufmerksamkeit abgreifen.
Und jetzt passiert genau das, ja?
Also, BuzzFeed hat letzte Woche Hot Ones verkauft. Hot Ones kennen sicherlich viele von euch, das ist diese Interview-Sendung, wo die scharf gewürzte Chicken Wings essen. Mit irgendwelchen Prominenten und die Chicken Wings werden immer, immer schärfer und die Fragen werden immer, immer brisanter und ganz am Ende sterben die fast, weil die Schärfe einfach so intensiv ist und dann werden natürlich auch die pfeffrigsten Fragen gestellt und dann kriegt man vielleicht auch mal eine Antwort aus so einem Star raus, der vielleicht unter normalen Umständen nicht gegeben hätte. Sehr, sehr erfolgreich, gehört bisher BuzzFeed und die haben das jetzt verkauft mit zwei Zielen. Ziel Nummer eins, ihren Schuldenberg zu reduzieren. Also die haben wohl ganz viele Schulden und da haben sie jetzt ordentlich abgebaut. Grund Nummer zwei ist aber, dass sie die Gewinne von diesem Verkauf in eine AI-Umstrukturierung investieren wollen, um ein System zu bauen, mit dem sie am Fließband AI-Content fürs Internet produzieren können. Toll.
Ja. Also wollen sie diese Gewinne investieren, um Mitarbeiter loszuwerden wahrscheinlich auch noch.
Genau, also sie verkaufen ihre von Menschen produzierte Interviewsendung, die höchst erfolgreich ist, um mit dem Gewinn seelenlose KI-Content-Maschinen anzuwerben, zu kaufen, aufzubauen. Ja. Naja, kommen wir zu einem.
Ja, kommen wir bitte.
Du kannst noch was dazu sagen.
Nein, ich weiß auch nicht. Ich kann nichts Neues dazu sagen, außer das, was ich in der letzten Episode schon gesagt habe.
Du wirst einfach enttäuscht. Ja. Punkt aus. Story zu Ende. Ja, weitere News-Publikationen waren auch wieder in den Schlagzeilen des Wall Street Journal letzte Woche. Und jetzt wird es ein bisschen brisant. Wir reden nämlich schon wieder über das Thema Tod. Was ist eigentlich los mit dem Crewcast? Ja, es geht aber tatsächlich noch tragischere Tode als beim letzten Mal. Denn stell dir vor, du sitzt in deinem Auto, hast deinen Autopilot an, denkst dir nichts Böses und auf einmal war es das für dich. Das passiert hin und wieder mal. Und das Wall Street Journal hat sich tatsächlich Mühe gegeben, über die letzten Monate ganz viele Infos zu diesen Unfällen zusammenzusuchen. Die Informationen dazu sind nicht immer ganz öffentlich einsehbar. Tesla selbst hält da auch viele Daten intern zu Analysezwecken einfach mal bei sich. Ja, und gibt die nicht raus, nicht mal an die Familien und Verwandten von den Opfern von diesen Unfällen in vielen Situationen. Das Wall Street Journal hat da jetzt verschiedene Mittel und Wege genutzt, um da ganz viele von diesen bisher noch nicht zu sehenden Autopilotdaten an sich zu reißen. Da sind Telemetriedaten dabei, da sind Aufnahmen von den Kameras dabei aus den Unfallmomenten und da haben sie dann ein schönes Video draus gezaubert, wo man einmal sieht, was so das Hauptproblem eigentlich ist, weswegen Leute noch mit Autopilot am Steuer draufgehen. Und meistens ist es halt echt, Tesla fährt im Dunkeln, Kamera sieht nicht so richtig, was kommt, und wenn da irgendwas kommt, was halt unnormal ist, wie ein umgekippter LKW oder ein in eine Leitplanke gecrashtes Auto oder was wir ja auch schon hatten, das ging ja auch durch die Schlagzeilen halt, irgendein Rettungswagen oder so, irgendwas mit Blaulicht, das wurde ja mittlerweile schon gefixt, aber das wurde zum Beispiel früher auch nicht erkannt und dann kann es halt gut passieren, dass so ein Tesla dann halt einfach mal mit 140 km/h, was so Autopilot-Max-Speed ist, dann da einfach hinten reinrast. Und jetzt kann man natürlich sagen, und Tesla sagt es auch, ey, Autopilot ist ein assistives System, ja, man muss aufpassen. Der Fahrer hat die Verantwortung, der muss nach vorne schauen und wenn da irgendwas kommt, was der Autopilot nicht sieht, dann liegt es in der Verantwortung des Fahrers selber zu bremsen. Das Problem ist aber, und das merkt man auch an diesen ganzen Aufnahmen relativ schnell, dass die Nutzer ein so hohes Vertrauen in den Autopilot entwickeln, weil der halt eben in den meisten Situationen so gut funktioniert, dass sie dann halt doch unaufmerksam werden. Und wenn du dann halt im falschen Moment nicht hinschaust, kann es das gewesen sein.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum erstmal super spannendes Thema, weil wir haben uns ja auch schon häufiger darüber beschwert, dass Tesla jetzt diese ganzen Abfuck-Sachen einführt mit, keine Ahnung, wenn du dann dreimal oder ich glaube viermal rausgeschmissen wirst aus dem Autopilot, dass sich dann komplett abschaltet. Das sind ja alles solche Sachen, die Tesla locker nicht macht, um einen zu ärgern, sondern eben wegen diesen Fällen. Ich denke wahrscheinlich hauptsächlich darum, um ihre eigene Reputation zu schützen. Weil sie halt nicht sein, also nicht der Hersteller sein wollen, wo halt super viele Leute irgendwelche Crashes mitbauen. Ja, aber das geht natürlich schon in die Richtung. Und ich kann da ja auch ein Lied von singen. Ich habe ja auch schon vor 2 Jahren oder so diesen einen Autopilotunfall gehabt. Und das war ja im Endeffekt genau das Gleiche. Da habe ich mich auch viel zu sehr einfach auf diesen Autopiloten verlassen, weil ich ja auch schon super viele Jahre gute Erfahrungen damit gesammelt habe. Und hab mir dann gedacht, so, ja, in der Baustelle kann man den doch auch benutzen. Nein, kann man nicht, sollte man nicht. Aber er hat vorher 1000 Mal in der oder 100 Mal in der Baustelle gut funktioniert, ne? Aber irgendwann.
Ja, vielleicht ja. Leitplanke hast du dann gestreift, oder wie war das in der Baustelle?
Genau.
Okay.
Ja, es war kein schlimmer Unfall. Also das muss man echt sagen. Ich bin auch weitergefahren und so. Ich hatte im Endeffekt 3 Kratzer am Fahrzeug, aber es zeigt trotzdem das Phänomen, ne, dass man sich halt schon sicher damit fühlt, obwohl natürlich ständig eine Gefahr damit einhergeht. Also das ist das kann ich 100% fühlen, weil das war genau dieses Ding. Ich bin davor echt häufig in Baustellen gefahren mit Autopilot, weil ich das auch sehr anstrengend finde, wenn du in der Baustelle fährst, das selber zu handeln. Und dann dachte ich mir so, jo, der Computer kann das doch locker besser mit sein. Das Model 3 hatte auch noch Abstandssensoren, so. Der kann ja viel besser sehen, wo die Leitplanke ist, als ich das kann. Und deswegen habe ich da eine Zeit lang halt gerne den Autopilot halt auch in der Baustelle genutzt. Ja, jetzt mache ich es nicht mehr. Also, ja.
Ja, ich meine, im Endeffekt, dieser Artikel oder dieses Video vom Wall Street Journal wurde auch sehr unterschiedlich aufgefasst. Man könnte ja ein genauso gutes Argument bringen, ja, okay, hier und da ist was schiefgegangen, es gab vielleicht auch Todesopfer, aber wenn der Autopilot insgesamt als Gesamtkonzept dafür sorgt, dass weniger Autounfälle passieren und weniger Leute sterben, dann kann man ja nicht sagen, oh, Tesla, ihr Bösen, da sind Leute gestorben, weil es war ja insgesamt trotzdem weniger. In manchen Kommentaren gelesen. Kann ich nachvollziehen, die Argumentation. In dem Fall gibt es aber einen bestimmten Grund, warum ich das anders sehen würde. Und das ist die absolute Vermeidbarkeit von diesem Standardszenario, das immer und immer und immer wieder in diesem Video vom Wall Street Journal vorgekommen ist. Eben genau dieses, es ist dunkel, die Sicht ist schlecht, die Kameras sehen irgendetwas nicht oder erkennen es nicht und das Auto fährt drauf. Dieses Szenario lässt sich ziemlich zuverlässig eigentlich mit einem Radar entfernen. Ja, du machst einfach einen Radarsensor vorne rein, der guckt nach vorne, was kommt, und wenn irgendwas Großes, Fettes kommt, in das du reinfahren würdest, könnte einfach Alarm schlagen, sagen, nee, hier Notbremse, let's go, und dann hättest du im Zweifelsfall diese Leben noch retten können. Und der Grund, warum kein Radar in aktuellen Tesla-Modellen drin ist und sogar noch viel heftiger eigentlich bei älteren Tesla-Modellen, die noch ein Radar verbaut hatten, der mittlerweile deaktiviert wurde und einfach wie tote Technik da vorne drin hängt im Auto und nichts macht. Der Grund ist halt einfach, dass die Philosophie vom Autopilot laut Elon Musk auch sein sollte, ey, wir gehen auf Cameras only, weil das ist möglichst günstig. Nur wenn wir es ausschließlich mit Kameras schaffen, selbstfahrendes System zu bauen, nur dann können wir auch wirklich diesen großen Durchbruch am Ende mit Robotaxis und so weiter und so fort haben, weil dort essentiell wichtig ist, dass die Fahrzeuge so günstig wie möglich sind. Deswegen müssen auch die Sensoren so günstig wie möglich sein. Und Menschen schaffen es ja auch mit zwei Augen. Also müsste auch eine Kamera eigentlich ausreichen und so weiter. Ne? Diese Argumentation. Es heißt auch, dass der Radarsensor großen Beitrag dazu geleistet hat, dass dieses Phantom-Braking-Problem so groß war, dass der Autopilot halt eben manchmal auch bremst, ohne dass da was ist, was ja an sich auch eine gefährliche Situation sein kann, wenn da jemand dicht hinter dir fährt und der Autopilot macht aus dem Nichts eine Vollbremsung, kann das ja auch einen Unfall hervorrufen. Also es war schon wichtig, dass man da was auch dagegen tut. So wie ich das bisher verstanden hatte, war das aber so, dass diese Phantombremsungen halt dadurch zustande gekommen sind, dass sich dann der Radar und die Kameras dann auch nicht ganz einig waren und dann wusste der Computer halt nicht, was er machen soll und hat im Zweifelsfall auch mal gebremst, könnte man ja auch anders implementieren. Ja, man könnte ja auch den Radar als Notsystem einfach im Hintergrund laufen lassen, der den kamerabasierten Autopilot machen lässt, was auch immer er will. So, dieser Radar ist nicht aktiver Teil der Fahrzeugsteuerung und erst wenn dieser Radar vollkommen selbstständig ein riesiges Objekt auf das Fahrzeug zukommen sieht, dann triggert der sowas wie eine Notbremsung oder so und könnte dann erst in den Autopilot eingreifen. So würde ich mir das vorstellen, so würde ich es mir ehrlich gesagt wünschen für die Zukunft, um weitere solche Todesfälle vermeiden zu können. Aber ja, Radarsensor kostet halt Geld und man will ja Gewinne machen, ne?
Ja, schade. Und man will ja auch dann vor allem alles, also man könnte ja auch sagen, das ist halt ein Sicherheitssystem, was halt aufpreispflichtig ist. Und wenn du das haben willst für deine Sicherheit, dann zahlst du nochmal, keine Ahnung, 1.000 Euro mehr. Aber das geht natürlich nicht.
Macht weil ja die Herstellung weil wieder komplexer.
Das genau. Geht nicht. Das ist ja nun mal das Ding bei Tesla. Du kannst zwar deine Farbe auswählen vom Fahrzeug und du kannst dir deine Innenraumfarbe auswählen und du kannst dir auch noch die Räder auswählen, Aber danach ist auch Schluss. So, ne? Anhängerkupplung kannst du dir noch auswählen.
Man müsste quasi den Radar überall verbauen und dann per Software. Aber das ist halt auch, das ist dasselbe wie bei Apple. Sie können nicht sagen, hier, Achtung, AI könnte Scheiße labern. Ganz genauso wenig als Tesla sagen, hey, Achtung, wenn du wirklich sicher unterwegs sein möchtest, hier nochmal Aufpreis. Ohne Aufpreis bist du so medium sicher. Das kannst du halt, also das geht nicht. Das geht eigentlich nicht. Ja, das ist schwierig, ja.
Ja. Aber ich finde dein Argument vollkommen valide, weil es ist tatsächlich so, dass das schon auch einfach dieser Sparpolitik beziehungsweise Vereinheitlichungspolitik bei Tesla geschuldet ist, dass man solche Sachen halt einfach nicht erkennt. Na, also das sind, also viele von diesen Unfällen waren ja dann auch in den Schlagzeilen, weil sie so plump sind, so wirklich so eine, das ist nicht so irgendwie in einer ganz frickeligen Situation irgendwie doch verkackt, sondern es ist wirklich so, Tesla fährt gegen Wand vom Feeling. So.
Ja, und das macht auch diese Videos so grausam. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, sich diesen Wall Street Journal Beitrag anzuschauen, wenn man da auch ein bisschen härter im Nehmen ist, weil du siehst halt Unfallmomente, in denen Menschen gestorben sind, so. Und es ist halt, es fühlt sich so unendlich unnötig an teilweise. Also manchmal erscheinen diese Hindernisse gefühlt wie aus dem Nichts, weil es halt dunkel ist und du siehst es halt auch im Kamerafeed nicht. Aber jetzt im Fall von dieser Situation, wo der Tesla dann in den Rettungswagen reingekracht ist, du siehst den halt Kilometer entfernt blau blinken und denkst dir, Achtung, Achtung, nicht reinfahren, nicht reinfahren, nicht. Und der Tesla fährt drauf zu und drauf zu und drauf zu und rein. Und wie gesagt, ey, wenn da Blaulicht ist und du packst es als Fahrer nicht einmal mit deinen Augen auf die Straße zu schauen, na, liegt wahrscheinlich schon, also sollte schon auch in deiner Verantwortung liegen als Fahrer, Blaulicht wahrzunehmen und dann mal aus dem Fenster zu blicken. Nichtsdestotrotz fühlt es sich schon sehr hart an, das dann zu sehen, und passte irgendwie auch zu einer weiteren Schlagzeile, die dann ein paar Tage später durch die Nachrichten ging. Ja,
da sind wir jetzt bei US Crash Report Pflicht wird gelockert. Wo ich am Anfang überhaupt nichts mit anfangen konnte. Was genau für eine US Crash Report Pflicht, bitte? Klär uns auf.
Ja, das Team von Trump hat bereits angekündigt, dass sie eine Regel entfernen möchten, sobald ins Weiße Haus eingezogen wurde, die bisher Autohersteller dazu verpflichtet, die autonome Systeme in ihren Fahrzeugen verbauen, Daten der Regierung bereitzustellen, nachdem ein tödlicher Unfall mit ihren Fahrzeugen passiert ist. Also wenn in einem autonom fähigen Fahrzeug ein Todesfall passiert, müssen halt eben genau diese Daten, die das Wall Street Journal jetzt an die Öffentlichkeit gebracht hat, die müssen an die Regierung eigentlich übergeben werden. Kamerabilder, Telemetriedaten und so weiter und so fort, damit die Regierung unabhängig von der Firma überprüfen kann, ob sie der Meinung sind, dass diese autonomen Systeme nicht sicher genug sind oder sicher genug oder wie auch immer, um dann halt entsprechend Gesetze einzubringen, dass sowas geändert werden muss oder so. Man könnte ja zum Beispiel einen Radarsensor verpflichtend machen oder sowas. Ja, das passt Elon natürlich überhaupt nicht. Zum einen, weil er ungerne sich sagen lässt, wie er seine Firma zu führen hat, schon gar nicht von der Regierung. Und wenn die da der Meinung ist, nee, wir brauchen Radar, um Menschenleben zu retten, und er sieht es aber anders, dann will er da nicht, dass sie ihm auf den Sack gehen. Zum anderen scheint dieser Prozess, und da haben sich auch schon andere Autohersteller drüber beschwert, sehr aufwendig und stressig zu sein mit dieser ganzen Datenerhebung und bla. Kann irgendetwas zu stressig sein, um den Tod eines Menschen aufzuarbeiten? Lass ich jetzt mal dahingestellt.
Klingt auch echt nach Mimi.
Naja, aber da scheinen sich wohl mehrere Firmen drüber aufzuregen, Elon aber am allermeisten. Und naja, die Connections ins Team Trump sind ja offensichtlich. Und dass jetzt angekündigt wurde, dass diese Regel entfernt wird, fand ich einfach irgendwie, er hatte schon was von Realsatire, dass diese zwei Schlagzeilen in derselben Woche durch die Nachrichten gingen.
Ja, das klingt echt so, ja, wir lernen nicht daraus, was hier gerade aufgedeckt wurde, sondern wir machen exakt das Gegenteil.
Genau. Wir haben das Problem erkannt. Ihr habt rausgefunden, was wirklich passiert ist. Sorry, Leute, wird nicht wieder vorkommen. Das nächste Mal behalten wir die Daten für uns.
Ja.
Toll. Einfach nice. Ja, keine Ahnung. Es frustriert mich alles so sehr an diesem Thema, vor allem, weil wir das auch haben kommen sehen. Ich wollte eigentlich nochmal zurückgucken, ob es vielleicht sogar ein wörtliches Zitat aus dem alten Crewcast von uns gibt, wo wir uns drüber aufgeregt haben, dass der Radarsensor rausgenommen wird, als sie das gemacht haben. Aber ich meine, wir haben damals schon gesagt, dass das ein gewisses Sicherheitsrisiko mit sich bringt. Und naja, now we know.
Ja. Das ist halt immer diese Philosophiefrage, ne? Weil es kann eigentlich nicht schaden, so einen Sensor zu haben, aber man muss natürlich auch sagen, dass Tesla schon sehr weit gekommen ist mit dieser Philosophie, nur auf Kamera zu setzen.
Ja.
Es ist halt immer die Frage, ob es das jetzt wirklich wert ist, dass Tesla dann nochmal, keine Ahnung, sagen wir mal 100 Euro günstiger das Auto anbieten kann. Oder sagen wir 200 Euro günstiger, ist halt die Frage, ne? Also es ist ja nicht nur einfach die Komponente, die kostet, sondern natürlich auch die Software-Implementation und so weiter und so fort.
Mhm.
Ist es das wert? Also eigentlich kann man da, wenn es um Leben geht, nie sagen, nein, das ist es nicht wert. Ja. Also es ist immer, ja. Es ist das immer wert, sagen wir so.
Ja. Aber wie gesagt, du hast halt auch diese Argumentation, dass du sagen kannst, ey, erst das Wegfallen des Radarsensors hat das Autopilot-Team richtig dazu gezwungen, kreativ zu werden mit ihrer Umsetzung und die Kameraerkennung auf neue Höhen zu treiben und bla bla bla. Und es kann auch alles sein, ich habe mir halt auch so ein bisschen die Frage gestellt, wie sieht das dann in der Robotaxi-Zukunft aus? Weil du kannst jetzt noch sagen, ja, ja, das wäre die Verantwortung von dem Fahrer gewesen, bei Blaulicht mal auf die Straße zu gucken und einzugreifen. Mit einem Robotaxi wieder eine andere Nummer. Da fährst du verlassend auf Kameras über einen dunklen Highway und da kommt was. Da kannst dann, ist dann eher wie in einem Zug oder in einem Flugzeug. Da passiert dann das Unglück und du kannst nicht mehr eingreifen.
Ja, also ich denke, also entweder die, das ist jetzt vollkommen in die Zukunft geschaut, aber entweder es wird halt wirklich noch deutlich besser, dass es halt nur noch seltener passiert, oder die politischen Regeln werden angepasst. Dass es trotzdem irgendwie so eine Art von Regel gibt, dass wenn du mit diesem Auto fährst, du trotzdem irgendwie gewisse Gewährleistung übernimmst. Ne? Also kann ja sein, du bestellst dir so ein Robotaxi und in der Tesla-App steht, falls du stirbst, nicht unser Problem. Und du musst auf, das steht so im Kleingedruckten. Ja.
Das ist die Formulierung, genau so steht es drin. Ja. Das ist einfach nicht unser Problem.
Genau, also ganz ehrlich, halte ich für nicht unwahrscheinlich. Natürlich in schöner formuliert, aber irgendwie sowas. Oder es wird so lukrativ, das Ganze, dass dann Unfälle einfach bezahlt werden mit Schmerzensgeld oder Pipapo.
Mhm. Ja. Naja, wir werden sehen.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
Leute, widmen wir uns aber wieder den schönen Dingen des Lebens, ja? Wir sprechen über Apple-Gerüchte, unser Lieblingsthema hier im Crewcast. Und heute haben wir sehr exotische Gerüchte. Das eine vielleicht noch nicht ganz so realistisch, aber das zweite sehr realistisch. Oder, Felix?
Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, es ist beides realistisch. Die Frage ist, welches Produkt möchte man davon wirklich haben? Wir reden nämlich zum einen über ein faltbares iPad und dann noch über eine Magic Mouse Pro. Ja, faltbares iPad, ne, soll wohl in 2 Jahren kommen und 18,8 Zoll groß werden und sich einmal in der Mitte durchfalten lassen.
Ich weiß nicht, also der. Das ist größer als ein MacBook Screen.
Ja, der Bericht scheint wohl aus einer guten Quelle zu kommen, aber 18,8 Zoll, ich muss sagen, ich habe für mich in letzter Zeit die persönliche Entdeckung gemacht, dass ich die mittelgroßen iPads eigentlich am besten finde, weil die selbst, wo sind wir denn jetzt, bei 13 Zoll? Ja.
Wir haben gerade 2024, Dezember.
Ja, das ist. Boah, lass mich hier nochmal die. Lade!
Ja, ich glaube, wir haben 13 Zoll und 11 Zoll.
Ja, 13 ist das andere. Jo, ja. Das ist schon zu groß eigentlich. Und 18,8 wäre halt so. Gut, das Argument könnte sein: naja, du faltest es halt in der Hälfte durch und dann ist es leichter zum Mitnehmen. Ich aber weiß nicht. Du musst es ja trotzdem in der Hand halten.
Ja, und es ist ja auch ein hohes Gewicht. Einfach. Mhm. Also ich finde halt jetzt schon so ein großes, wenn du jetzt so das größte iPad Pro gerade dir einfach mal in die Hand nimmst, es ist schon relativ schwer. Und wenn es dann nochmal deutlich größer wird, wird es natürlich auch schwerer.
Mhm. Ja, kann man nicht so genau sagen, ob das dann aber eine gute Idee wäre. Aber ich bin skeptisch, was dieses Konzept angeht.
Ich auch. Deswegen finde ich es auch so ein bisschen unrealistisch, einfach von der Größe. Aber ich finde es realistisch, dass sie bei den iPads mit Foldable anfangen. Das finde ich sehr realistisch, weil ich glaube, iPhones haben einfach so eine hohe Verkaufszahl, dass das da vielleicht noch ein bisschen umständlich ist, das wirklich dann da rauszubringen, direkt als erstes. Aber bei einem iPad kann ich mir das schon gut vorstellen. Da haben die ja auch schon bei den iPad Pros damals mit den Screens zuerst experimentiert. Und so könnte ich mir das auch beim Foldable iPad vorstellen.
Ja, obwohl, aber ich sehe gerade sogar noch Berichte, dass sogar manche sagen, dass es 20 Zoll groß sein soll. 20 Zoll! Junge!
Hä, aber du in deiner Hand 20 Zoll.
Ja, es ist krass. Also, es macht gar keinen Sinn. Es ist dann eigentlich kann es kein richtiges Tablet dann mehr sein. Eigentlich ist es dann, ein portabler Monitor.
Ja, dann musst du ja noch einen Dock oder so dazu kriegen, wo du es dann als Monitor benutzen kannst.
Ja. Was machen die? Ja, wir werden sehen.
Ich bleibe gespannt. Oder viel sinnvoller erstmal, dass die Magic Mouse überarbeitet wird. Wir haben ja uns schon häufig darüber den Mund fusselig gesprochen, was da los ist. Nochmal zur Erinnerung, die Magic Mouse wird so aufgeladen, dass man sie nicht benutzen kann. Das heißt zum Beispiel, warte, ich habe die, glaube ich, gerade hier.
Also nicht gleichzeitig.
Bei so einer Logitech Maus hast du halt einfach vorne den USB-C-Anschluss. Das heißt, falls sie mal leer ist, kannst du die benutzen. Und währenddessen aufladen. Und das geht halt bei der Magic Mouse nicht, weil die unten geladen wird. Das ist halt vom Design nicht so sinnvoll. Auch wenn man sagen muss, dass es eine schöne Maus ist, weil sie es natürlich durch dieses Design geschafft haben, dass sonst von außen wirklich nichts störend aussieht. Es ist einfach nur ein weißer Bogen.
Und es ist eine schöne Maus, aber keine gute Maus.
Ja, und es ist dann halt die Frage, ist es das wert? Ich würde sagen, nein. Also
die Magic Maus ist der Inbegriff von wer schön sein will, muss leiden.
Ja, 100%. Nee, ja. Voll. Und das Blöde ist ja jetzt, die haben ja gerade erst eine Magic Maus rausgebracht mit USB-C, was ja einfach so ein faules Upgrade war, wo genau dieses Design beibehalten wurde, aber es wurde halt von Lightning auf USB-C gewechselt. Jetzt gibt es aber die Gerüchte, dass ein Team an einem Redesign arbeitet und wo dann auch hoffentlich der Anschluss versetzt wird.
Ja, ich sag mal so, der Anschluss, das wäre schon nett und eigentlich fast schon, also es wäre unfassbar peinlich, wenn sie diesen Anschluss bei einem kompletten Redesign der Magic Mouse nicht so versetzen, dass du während dem Benutzen laden kannst. Das wäre Katastrophe. Das würde zeigen, dass es ihnen
ja, das wäre
einfach wirklich egal ist auch irgendwo.
Das wäre auf deiner Tierlist die Clown-Show.
Das wäre ganz, ganz unten auf jeden Fall dann in dem Moment. Ergonomie ist halt so ein bisschen die Frage, was sie damit machen werden. Wird die dann wirklich größer? Wird die wirklich bequem in der Hand liegen? Oder sagen sie, nee, ehrlich gesagt, ist es das schon? Wir werden sehen. Ich glaube, der Raum für Verbesserung ist groß.
Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, es wird ein Mix. Also ich glaube nicht, dass wir so eine ergonomische Form wie bei so einer MX Master bekommen. Das glaube ich nicht. Aber vielleicht nähern sie sich dem so ein bisschen an. Das könnte ich mir jetzt schon vorstellen.
Ja, dass es schon noch so eine einheitliche Form ist, irgendwie wie so die Apple-Mäuse früher auch mehr waren, so ein bisschen runder, bauchiger, aber halt trotzdem immer noch schön symmetrisch und nicht an eine menschliche Hand angeglichen, sondern hübsch.
Genau, ja. Es hat auf jeden Fall bei Apple dazu geführt, dass Trackpads sehr beliebt sind.
Ja, ich muss auch sagen, ich nutze nur noch Trackpad. Ich hatte jetzt aber neulich tatsächlich die Situation, dass es irgendwie das Trackpad sich unangenehm angefühlt hat. Ich glaube, da hatte ich gerade meine Hände irgendwie eingecremt und es war es einfach nicht. Ich dachte mir auch so, jetzt eine Maus, das wäre jetzt besser.
Aber das denkt man sich selten, so jetzt eine Maus.
Ja, deswegen war das auch so ein einschneidender Moment für mich.
Jetzt eine Maus.
Das so, wow, das habe ich lange nicht mehr gedacht. Aber in dem Moment habe ich es gedacht.
Geil.
Naja. Gut, kommen wir zu Android XR. XR. Das wurde vorgestellt. Das ist das neue Android 3D VR Mixed Reality Betriebssystem, also quasi Vision OS von Android, von Google. Und das wurde gemeinsam mit Samsung Hardware gezeigt. Das ist ja auch schon länger bekannt, dass die gemeinsam an so einem Projekt arbeiten. Jetzt hat man dieses Samsung-Teil zum ersten Mal gesehen. Es gibt noch keinen Namen dazu, aber man könnte es Samsung Vision Pro nennen, weil es einfach wirklich, es sieht sehr angelehnt an eine Vision Pro aus, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Nicht so nah, dass ich sagen würde, es ist einfach ein billiger Scam oder so, aber die Inspiration ist offensichtlich.
Wie die aktuelle Galaxy Watch Ultra? So und so vom Design? Kann man das sagen? Weil die Galaxy Watch Ultra war ja auch so nah an der Apple Watch Ultra, aber auch nicht so ganz.
Die Galaxy Watch Ultra, oh, ich habe sie jetzt gerade noch mal aufgemacht, ist, ja, nee, ich würde sagen, das ist ziemlich identisch von der Ähnlichkeit her. Also es ist schon so ähnlich, dass sich jeder, der im Tech-Universum ein bisschen mehr unterwegs ist, schon so ein bisschen an den Kopf fasst und sich so die Frage stellt, muss das? Aber es hat noch so viele eigene Elemente, dass man es so durchaus als ein anderes Produkt wahrnimmt. Vielleicht bei dem XR-Headset sogar noch mehr. Na, da, okay. Das ist, weil es hat zumindest die Vision Pro, obwohl, ich hab's gerade noch mal offen. Nee, die Vision Pro hat halt ein anderes Kopfband. Und das Kopfband macht schon viel von dem Vision Pro Design aus. Ich glaube, wenn man an die Samsung VR-Brille das Vision Pro Headstrap da hinten dran machen würde, dann wäre vorbei. Ja, aber es sieht auch flacher aus, finde ich, und leichter irgendwie, dieses Samsung-Headset. Also es könnte durchaus sein, dass es ein angenehmer zu nutzendes Headset ist. Und ich möchte auch gar nicht zu viel auf den jetzt drauf rumhacken. Ich finde das einfach nur interessant und das ist auch einfach, ich meine, sind sie auch selber schuld, wenn sie das Ding so gestalten, dass es jedem direkt ins Auge springt, dass es gleich aussieht, dann spricht man das halt eben auch an. Und beim Betriebssystem ist es halt dasselbe, ne? Android XR hat viele Elemente.
Sieht sehr ähnlich aus, ja.
Die sehr an Vision OS erinnern. Das ganze Steuerungskonzept wurde einfach übernommen mit dem Augentracking und wie das mit den Fingern und so dann funktioniert. Und generell der Aufbau des Betriebssystems, da wurde sich sehr dran inspiriert. Und ich muss aber wirklich sagen, ich kreide das den 0,0 an. Ich finde das gut, dass es so passiert, weil ich den Eindruck hatte, dass das Betriebssystem der essentielle Durchbruch mit der Vision Pro war. So viele Dinge, die Vision Pro kann, wurden schon jahrelang sehr, sehr gut von Meta umgesetzt. In manchen Sachen könnte man sogar sagen, dass Meta es bis heute sogar besser macht als Apple. Aber das Betriebssystem, das hat sich einfach richtig komplett angefühlt irgendwie bei der Vision. Also nicht im Sinne von vollständig, keine Funktion fehlt, sondern im Sinne von die Grundphilosophie geht in die richtige Richtung. Fenstermanagement, Menüs und so weiter und so fort. Das ist, funktioniert so, wie es funktionieren sollte. Und zu sehen, dass dann für Android XR nicht auf Krampf versucht wird, irgendwie was zu machen, was bitte, bitte hauptsächlich etwas anders ist, damit man die Ähnlichkeit nicht erkennen kann. Und dann ist es aber dafür ein bisschen schlechter so, das macht keinen Sinn. Haben sie sich lieber gesagt, nee, wir übernehmen das, was hier geschaffen wurde, was gut funktioniert und machen die Dinge, wo wir Bedarf sehen zur Umgestaltung, die machen wir anders. Und gibt auch viele Sachen, die sehr anders sind. Vor allem wird es sehr viel günstigere Hardware geben. Und ein sehr, sehr viel offeneres System auch sein, Android XR. Also ich bin sehr gespannt. Gemini soll auch ein wichtiger Bestandteil von diesem Betriebssystem sein ab Tag 1. Bei Vision OS gibt's ja bis dato kein einziges Apple Intelligence Feature. Aber ja, vielleicht dieses Bilder in 3D verwandeln könnte man vielleicht als. Aber es wird nicht als Apple Intelligence gebrandet.
Aber ergibt voll viel Sinn, ne? Also ich glaube, das ist auch dann ein Vorteil, den sie auf jeden Fall ausspielen können. Weil bei der Hardware wird es schwierig, an Apple ranzukommen von der Perfektion. Und also deswegen, das ist ja sowieso Googles Ansatz, mit Gemini einfach schneller zu sein als Apple. Und bisher läuft es sehr gut, was das angeht. Also ich glaube, das werden die auch versuchen, jetzt noch in anderen Bereichen auszubauen. Und ich sehe da viel Potenzial für Android XR, weil es ja diverse Hersteller von verschiedenen AR-Glasses gibt. Und wenn die sich halt irgendwie dann auch noch an so etwas bedienen können, also ich sehe da schon viele von diesen ganzen Herstellern dann eine Android-Version auch rausbringen, kann schon gut laufen. Ich finde es aber krass, dass Samsung da jetzt auch reingeht und da muss ich auch einfach mal sagen, weiß ich nicht, wie ernst Samsung das wirklich dann nimmt, ne? Weil ich habe das Gefühl, Samsung ist in letzter Zeit wirklich so vom Ding her, yo, lass mal einen Ring machen, jo, komm, lass jetzt mal eine VR-Brille machen oder AR. Hey, komm, ne? Also die probieren halt ständig Kram aus, was ja auch gut ist. Aber ich als Konsument, der dann mein Geld dafür ausgibt, hätte da jetzt nicht das größte Vertrauen, dass das dann auch Fortbestand hat. Also da habe ich bei Apple viel mehr Vertrauen, dass obwohl die Vision Pro nicht gut läuft, dass das noch ein paar Jahre durchgezogen wird auf jeden Fall. Bei Samsung ist das so eine Sache. Ja. Weiß ich nicht. Das müssen sie erstmal beweisen.
Ja, aber das Ding ist, es ist halt Android XR. Also ist es eigentlich auch scheißegal, ob Samsung durchzieht oder nicht. Die sind jetzt erstmal für den Launch am Start und haben da Bock, Hardware für zu machen. Sollten sie dann irgendwann da raussteppen, gibt's ja immer noch genügend andere Hersteller, die sagen können, ey, ja, auf unserem Headset läuft auch Android. Da müssen wir nur auf Google vertrauen, dass die das Projekt nicht auch an Nagel hängen. Aber Google zieht ja normalerweise durch, wenn sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, oder?
Ganz genau, ja. Ich erinnere an unser Video. Wir haben ein ganzes Video über Google-Dienste, die eingestellt wurden, gemacht. Also, ja. Also die Kombi ist schon jetzt nicht unbedingt für Langlebigkeit der Software jetzt ausschlaggebend, was hier vorgestellt wurde.
Ja, aber wir meckern noch nicht. Ich meckere noch nicht.
Ja. Aber ich finde es krass, ne? Das ist wirklich so ein Markt, wo wirklich jeder irgendwie gern dabei sein will, ne?
Ja, und schon irgendwie seit immer. Also so die letzten 10 Jahre, wie viele Headsets haben wir gesehen, die gekommen sind schon. Und immer dachte man, jetzt ist es soweit. Die Zukunft ist da. Und dann war sie doch noch nicht da. Und sie ist immer noch nicht da.
Ja, das ging ja schon mit Google Glasses los. Da war ja Google auch schon am Start. Samsung, hatten die schon mal eine Brille?
Ja, klar. Die haben Samsung Gear VR hatten die auf jeden Fall. Das ist das, wo du dein Handy dann vorne reinstecken konntest. Ja. Das war dann auch eigentlich immer ganz nice mit den Quad HD. Genau, mit den Quad HD Note-Geräten. Da war immer noch so ein bisschen die Pixel-Matrix vom OLED-Panel so ein bisschen problematisch. Screen-Door-Effekt war schon insane. Aber der große Vorteil war halt, dass es günstig AF war. Ne, brauchst eigentlich nur noch das Handy. Und dann dieses Gear VR Plastikgestell hat halt nicht viel gekostet. Das konntest du noch dazu holen, dann zu deinem Handy, und dann konntest du solche Sachen mal ausprobieren.
Ja.
Natürlich nicht auf dem Niveau, wo VR-Headsets jetzt sind, aber ja, die haben schon damals erkannt, dass es wichtig ist, dass der Einstieg in die Richtung nicht zu teuer gemacht wird, weil solange der Alltagsnutzen halt noch auf der Kippe steht, hast du halt eben genau dieses Vision Pro-Problem, dass wenn die Geräte so teuer sind, dass dann niemand kauft, und dann entwickelt sich halt auch die Plattform nur schleppend weiter.
Aber auch bei günstigeren Geräten hat das ja nicht so gut funktioniert, ne? Also, keine Ahnung, also es gibt wirklich viele.
Ja, Meta verkauft schon viele. Also Meta hat, glaube ich, schon über 20 Millionen oder so Headsets verkauft.
Das ist krass, ja, aber es brauchte schon viele Anläufe, wenn man dann auch überlegt, das fing mit Google Cardboard irgendwie an. Google Daydream, dann diese Gear VR, die du angesprochen hast, dann ist ja auch HTC zum Beispiel auch schon Ewigkeiten dabei. Mhm. Es gibt noch viele Hersteller von irgendwelchen Glasses, die man so gar nicht ad hoc auf dem Schirm hat. Und also es ist schon auf jeden Fall so eine Sache, an der die Tech-Industrie schon sehr lange knabbert.
Ja, und ich glaube, es werden sie auch noch ein Weilchen tun. Die Frage ist halt, muss man sich diesen Durchbruch von VR eigentlich wirklich so vorstellen, dass es dann jeder haben will? Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem bei der Sache noch, dass viele so den Anspruch daran haben, dass es das nächste große Ding ist. Ja, dass es das Smartphone ersetzt oder sonst irgendwas. Ja, ich habe hier ist die Zahl gerade noch. 20 Millionen war es 2023. Also im letzten Jahr, die Verkäufe waren zwar down, aber ich würde jetzt sagen, vielleicht 21, 22 Millionen sind wir jetzt. Vielleicht sowas um den Dreh. Ja. Aber das ist halt immer die Frage, ne? Wird es dann so ein Smartphone-Moment, wo dann irgendwann jeder mit so einem Headset rumläuft? Oder wird es nie Peak-VR-Headset sein, dass es wirklich Mainstream ist? Sondern wird es einfach für immer so ein Ding sein, dass es halt so manche Sachen gibt, wofür es gut geeignet ist, und sich immer mehr und mehr so spezielle Anwendungsfälle entwickeln, wo man sagt, ah ja, dafür ist ganz nett und so. Aber dass es halt nie wirklich Mainstream geht. Und dann natürlich auch umgekehrt die Frage, wie besonders werden diese Einsatzbereiche, die sich dann etablieren, lohnt es sich dafür, so viel in die Technik zu investieren?
Ja, wenn einfach nur jeder Innenarchitekt sowas nutzt, um seine geplanten Räume zu zeigen, dann ist natürlich die Frage, ob da die ganzen Tech-Konzerne deswegen rein investieren. Ja, verstehe ich absolut. Also ich glaube, auch wenn man so mittlerweile so ein bisschen gelangweilt von diesem Thema ist, ich glaube schon, dass das noch Potenzial hat, deutlich mainstreamiger zu werden. Weil wir verbringen so viel Zeit in unseren eigenen vier Wänden, und ich glaube, da wird es halt schon noch Einzug halten. Ne? Auch viele, die halt alleine irgendwas zocken wollen oder so, ich glaube, da hat es schon noch Potenzial. Aber dass es wirklich so das Ding ist, was das Smartphone ersetzt, das würde ich auch absolut abstreiten.
Ja. Alright. Kommentare?
Yes, let's go.
Prinzipiell, da habe ich jetzt mal nichts rausgescreenshottet, aber trotzdem einfach mal allgemein zusammengefasst. Ganz viele hatten Julian Feedback wegen seiner Garage gegeben.
Oh ja, dafür, das war wirklich so. Es waren so viele. Also wirklich vielen lieben Dank. Ich glaube, ich werde genügend Optionen haben, die ich durchgehen kann, um diese Garage smart zu machen. Also es war wirklich sehr heftig, euer Feedback da.
Oh Mann, jetzt meine Notes-App abgestürzt. Das ist doch nicht euer Ernst. So.
Ich kann sonst auch vorlesen.
Ja, lies vor. So.
Okay, von Smay02. Eine Dynamic Island ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Es ist jetzt die Rede vom MacBook. Hatten wir beim letzten Mal angesprochen. Es wäre einheitlich mit dem iPhone, das stimmt, aber abgesehen davon würde es auf dem MacBook nicht ein einziges der Vorteile bieten, die es auf dem iPhone hat. Die sollten die einfach immer kleiner und schmaler machen und das Wichtigste ist halt der, und dann hört der Kommentar auf. Was ist das Wichtigste? Weißt du es noch?
Ich weiß es nicht und es steht auch nicht dabei. Das ist so ein YouTube-Bug, den ich in letzter Zeit häufiger habe und den ich tatsächlich auch schon bei anderen YouTubern, die Kommentare vorlesen, beobachten konnte, dass manchmal die Mehranzeigenfläche nicht angezeigt wird. Also ich würde mir wünschen, dass YouTube mehr anzeigt und zwar das mehr anzeigen, damit ich dann auch mehr vom Kommentar anzeigen kann, aber nee.
Das hatte ich aber noch nie, das sehe ich gerade zum ersten Mal, dieses Punkt. Ich dachte schon, ob er einen triggern will und es einfach nicht dazu geschrieben hat. Und das Wichtigste ist halt, ciao.
Nö, habe ich auch schon bei amerikanischen Streamern und so gesehen, dass sie Kommentare vorlesen wollen und naja, müssen wir uns halt jetzt vorstellen.
Okay, von Arthur 1 gibt es noch einen Kommentar dazu. Bei einer schwarzen Menüleiste sieht man die Notch auch mit den aktuellen Mini-LED-Displays nicht. Klar würde eine Dynamic Island auf dem MacBook auch Vorteile bieten. Die DI ist die visuelle Zentrale. Ach, der Dynamic Island, ja, dumm. Für alles Mögliche. Welchen Vorteil bietet sie denn auf dem iPhone, was sie auf dem Mac nicht bieten könnte? Auf dem Mac erwarte ich aber trotzdem ein komplett randloses Display. Die Dynamic Island kann visuell dann auch dargestellt werden.
Ja, das ist quasi auch schon meine Antwort auf den Kommentar. Weil ich sehe das genauso. Also der Originalkommentar hatte erstmal 7 Daumen hoch. Also viele scheinen an der Sinnhaftigkeit einer Dynamic Island im MacBook zu zweifeln. Aber eben genau einfach diesen Ort zu haben, wo immer aktuelle Prozesse laufen, hinterlegt werden können. Ob das jetzt in der Form einer Dynamic Island sein muss oder ob man irgendwie einfach nur auf dem Bildschirm irgendeine Schaltfläche macht, ist ja im Endeffekt wurscht. Das sieht man ja jetzt auch an Samsung, was die mit ihrer neuen One UI und so machen, dass sie da jetzt auch einfach irgendwie in die Leiste, die brauchen nicht meine Dynamic Island, um dieses Konzept umzusetzen, ja, dass da halt irgendwas ist, wo Prozesse reinsnappen. Aber wenn Apple halt dieses Branding schon hat und wenn die das beim iPhone schon etabliert haben und dann vielleicht Apps auch schon sich Überlegungen gemacht haben, wie sie das umsetzen, man hat ja jetzt auch die Möglichkeit, das iPhone vom Mac aus zu steuern, in der EU noch nicht, aber ist als Teil des Betriebssystems und Ökosystems angedacht, könnte man ja zum Beispiel auch sagen, ey, der Mac und das iPhone teilen sich eine Dynamic Island, ja, und wenn du irgendwie auf dem iPhone einen Uber rufst oder so und dann aber an deinem Mac noch ein bisschen was hasseln willst, bis das Uber da ist, dann guckst du halt eben oben an deine Dynamic Island und da läuft ein kleiner Counter runter und so ein Kram. Also ich kann es mir schon sehr, sehr nützlich vorstellen. Bedenken hätte ich eher wegen dem, was auch Semi-B-Joker kommentiert hat. Eine Dynamic Island im MacBook fände ich sehr mies. Aktuell ragt die Notch noch genau in den Infobar von macOS und wird dort ins Design integriert. Die Dynamic Island würde aber eher wie beim iPhone tiefer liegen und so weiter in den Inhalt hineinragen. Das wäre einfach nur nervig, insbesondere bei einem Pro-Gerät, wo gegebenenfalls Inhalte meiner Arbeit verdeckt werden könnten. Ja, das, da habe ich auch so ein bisschen meine Bedenken. Das war ja beim iPhone auch so, dass dann die Dynamic Island tiefer saß und auf einmal in Videos reingeragt hat, die man Fullscreen guckt. Das ist so semi, ich würde mir wünschen, dass sie die Dynamic Island auf eine Art und Weise integrieren, wo die Menüleiste oben nicht größer werden muss.
Oder die Menüleiste wird nur so viel größer, also wird größer, aber das Seitenverhältnis des Displays erweitert sich nach oben.
Oh, das könnte natürlich auch sein.
Ganz also, dass du immer noch quasi die gleiche Fläche hast, die du auch vorher hattest, aber das Display ist halt einfach, keine Ahnung, ein paar Millimeter höher.
Mhm. Ja.
Wir werden es sehen. Aber ja, so, also es ist jetzt kein No-Brainer. Also es ist nicht so, ja, mach rein, geil. Sondern es ist so, ja.
Die Umsetzung ist wichtig. So, darauf kommt es an. Man kann es gut und schlecht umsetzen.
Len Martin schreibt, Jungs, wir brauchen die Outro-Song-Wünsche wieder.
Das ist natürlich der letzte Kommentar, der Outro-Song-Wunsch. Vor die richtig anderen Kommentare.
Gespoilert.
Also weiß ich nicht, wolltest du die anderen jetzt noch unterschlagen oder?
Also ich sehe hier nur noch, einen weiteren, sorry, das ist von dem gleichen Kommentar, aber deswegen dachte ich, den hätten wir schon gehabt.
Nee. Geht sogar direkt los. Sorry, hab gerade noch ein bisschen Mandarine im Mund.
Ja, komm, ich mach. Geht. Mensch, gebe ich viele Kommentare zu dieser Episode ab. Ja, da komme genau, ich sogar durcheinander. Ich arbeite selbst als Creative Director mittlerweile viel mit AI und denke, dass AI insbesondere für Stockmaterial interessant ist und sein wird. Also kurze Clips oder Bilder, die ich in meiner Arbeit verwenden kann. Das ist zwar doof für die ganzen Stock-Creator, aber wird auf lange Zeit ein großer Gewinn für Creator sein, die mit ihrem Original-Content auf allen möglichen Plattformen unterwegs sind. Wirklich spannend wird es, denke ich, insbesondere dann, wenn Korrekturtools, wie man sie aktuell aus Photoshop kennt, in Final Cut und Co. einziehen. Ein Versprecher oder ein vergessener Starbucks-Becher können fix korrigiert werden.
Ja.
Also mit vergessener Starbucks-Becher meint er, es steht irgendwas im Frame, was man da nicht haben will und dann kann man das einfach rausretuschieren.
Genau. Exactly.
Ich zauber dir leider keinen Kaffee her.
Ja. Nee, ich finde schon alleine diese magnetische Maske, die jetzt in Final Cut neu ist, andauernd zu benutzen, das ist so ein geiles Feeling und da lachen natürlich jetzt irgendwie alle, die das in anderen Schnittprogrammen schon länger hatten. Aber es ist das wirklich cool und das, also was er anspricht, so als Zukunft, so diese ganzen Tools, die du dann verwenden kannst, die AI-basiert sind für Videoschnitt, Versprecher, dies, das. Ich freue mich schon extrem drauf. Ja, wenn alleine eine Maske schon so mächtig sein kann, was erwartet uns da noch alles? Ja? Aber wir hatten ja eher bei der letzten Episode uns auf Generative AI konzentriert. Und die Folgen für Online-Content, dass AI viele Gesichter hat und auch sehr viele nützliche Gesichter. Das wollte, glaube ich, niemand abstreiten.
Ja, und das war ja auch schon so ein bisschen das, was ich auch gesagt hatte. Ne, ich hätte ja das Beispiel gebracht, so, jo, wir brauchen einen Shot von der Straßenbahn. Patrick ist in die Stadt gefahren, hat einen Shot von der Straßenbahn gemacht. Ne, das ist genau dieses Stock-Ding, was er auch angesprochen hat. Das sehe ich auch hundertprozentig.
Ja. Okay. Alright, ab jetzt. Du darfst.
Genau.
Du
darfst. Jetzt kommen wir nämlich zu Len Martens. Und er schreibt, Jungs, wir brauchen die Outro-Song-Wünsche wieder. Ist viel zu lange her. Und ja,
100%.
Recht. Wie wäre es nächste Woche mit einer Weihnachtsversion mit Glöckchen und einem Chor? Klingt für
oder
mich
so
wie Musik in den Ohren. Also, ich finde es gut. Wir haben immer so wir haben so Running Gags, die dann irgendwann wieder rausgekramt werden von jemandem. Finde ich auf jeden Fall stark.
Ja, beim Outro-Song haben wir ja schon gesagt, das liegt an euch. Wenn Vorschläge kommen, wir machen es immer gerne.
Genau, müsst, also wenn ihr es erhalten nur ihr wollt, schuld, Leute, weil ihr das nicht mehr rausholt.
Was Julian gesagt hat.
Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für heute zu. Hat mir super viel Spaß gemacht. Wir hören uns
den
nächste Woche schon wieder.
Ja, da gibt's dann unseren Jahresrückblick. Ich freue mich sehr drauf. Genießt die Feiertage. Macht
schöne
euch einen entspannten. Grüßt die Familie. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite wieder.
Wünscht
macht's
mir Glück.
Gut und bis dahin.
Ciao. Ciao, ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed.
can lend him your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.